Those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride.
Im Jahr 1997 kündigte 3D Realms an, dass sie mit der Entwicklung einer Fortsetzung zu dem legendären Ego-Shooter Duke Nukem 3D begonnen haben. Wir waren alle, die wir schon ein bisschen älter sind, damals wahnsinnig gehypt drauf, aber es folgten eine lächerliche Zahl von Verschiebungen, immer wieder Ankündigungen über den Wechsel von der Engine und etc. Und dann hat man wieder neu angefangen und letztendlich führte das dazu, dass 2009 dann endgültig 3D Realms der Geldhahn abgedreht wurde, weil die Leute, die das Geld gegeben haben, nicht mehr damit gerechnet haben, dass das Spiel fertig wird. Aufgenommen wurde der ganze Mist dann aber doch von Gearbox im Jahr 2010. Wir haben damals in der Gamer WG darüber berichtet und es wurde ein neues Release-Datum angekündigt für 2011 und es ist tatsächlich passiert. Der Duke ist hier. Duke Nukem Forever spinnt in unserem Laufwerk und wir haben es alle gezockt und damit herzlich willkommen in der Gamer WG. Maurice.
Hallo.
Andreas.
Hallo.
Und Thomas.
Jawohl, check.
Ja, hat's gerockt. Hat mal 14 Jahre Entwicklungszeit gemerkt. Ich persönlich war begeistert.
Also ich war ja der große Kritiker, weil ich 3D damals nicht gespielt hatte. Ich hab's dann aber vor kurzer Zeit endlich nachgeholt. Ich fand's so vom Retro-Standpunkt aus gesehen klasse. Wenn auch, es kann halt nicht mehr mit modernen Shootern mithalten. Und was Duke Nukem Forever letzten Endes gebracht hat. Ich habe damals gesagt, ich werde es scheiße finden. Ich muss zugeben, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, aber ich sehe extrem viel Verbesserungspotenzial, möchte ich sagen.
Ja, ich gehöre auf jeden Fall noch zu denen, die auch Duke Nukem 3D gespielt haben, obwohl ich zu der Zeit eigentlich noch viel zu jung dafür war, aber egal. Habe Duke Nukem Forever genossen, es war geil. Wenn ich da auch, einiges an Kritik äußern kann, aber insgesamt muss ich doch sagen, ich hatte meinen Spaß, also so ist es nicht.
Ja, ich muss sagen, ich habe den Duke schon sehr lange begleitet. Die ersten Teile waren ja noch in 2D, die waren nett. Dann der erste 3D-Teil hat damals alles geflasht aufgrund der großen Optionsvielfalt und die Vorfreude auf den aktuellen Teil war natürlich ungebremst groß. Und als das Spiel jetzt endlich rausgekommen ist, muss ich sagen, bin ich nicht enttäuscht worden. Ich bin zumindest auch gut unterhalten worden bei dem Teil, den ich schon gesehen habe. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber es ist Duke in Reinkultur, ob es die Sprüche sind oder eben die Grafik oder die Gegner, also alles, was man in der Erinnerung von früher so behalten hat, finde ich, ist hier wieder gut auf den Tisch gekommen.
Da sprichst du direkt einen geilen Punkt an, ne? Es ist im wahrsten Sinne des Wortes der Duke, den man von damals kennt, was die Grafik anbelangt. Denn das ist mit eines der hässlichsten Spiele, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also besser gesagt, das hässlichste Spiel, was ich in letzter Zeit gesehen habe, denn das letzte hässliche Spiel dieser Konsolengeneration, an das ich mich erinnern kann, war Bullet Witch und das kam am Anfang der 360-Ära raus, also irgendwann 2006.
Das ist nicht hässlich, das ist Retro,
nee,
hallo?
Nee, finde ich auch. Ich möchte auch sagen, also es sieht alt aus, technisch nicht auf dem modernsten Stand definitiv, aber hässlich ist das Spiel wirklich nicht, finde ich überhaupt nicht. Das hat einen netten Retro-Stil, so. Also du hast schon Retro gesagt. Und das ist irgendwie genau das Problem bei dem Spiel, dass das einfach nicht so modern wirkt wie Spiele heute, was aber irgendwie auch zu erwarten war und deswegen finde ich die ganzen Reaktionen der Presse, also ich habe da ja wirklich vernichtende Reviews drüber gelesen, die wirklich einen richtig bösen, aggressiven Ton hatten, fand ich so, das ist alles scheiße hier. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, Ronny hatte
ist aber Ronny auch so hatte Sache, weil Entschuldigung. Wenn du es natürlich jetzt mit heutigen Shootern auf der Konsole vergleichst, und du musst ja auch dann irgendwie, wenn du so ein Wertungssystem hast, einen Vergleich machen, dann musst du natürlich in den technischen Standpunkten einiges zwangsläufig halt abziehen. Natürlich als Fan drückst du da ein Auge zu und sagst, ich habe trotzdem meinen Spaß, aber jetzt, was die Wertung an sich angeht, als Vergleich, klar, kann ich schon verstehen, dass es da halt deutlich abstinkt.
Ja, Ronny hatte ja in einer Mail, leider ist er heute nicht dabei, das Kotaku-Review rumgeschickt. Ich habe es mir durchgelesen, obwohl ich es eigentlich gar nicht durchlesen wollte. Aber ich habe mich köstlich amüsiert dabei, weil das eigentlich quasi meine Meinung widerspiegelt. Bloß halt, dass ich nicht ganz so aggressiv auf dieses Spiel reagiere, wenn ich den Namen höre. Und
das war von mir auch ein gutes Beispiel. Also der hatte da ja einen Tonfall drin, so hat angefangen mit, ja, ich habe überlegt, wie gehe ich an die Spiel ran und wie schreibe ich jetzt halt Review und so. Und ich habe mich jetzt entschieden, alles scheiße. So.
Genau. Genau.
Ja, wobei ich irgendwo finde, von das IGN Spiel bietet einem eben etwas, was andere nicht bieten. Das ist der Duke. Also kein anderes Spiel kann einem momentan den Duke bieten. Und klar ist ein Crysis 2 insgesamt vom Game Design her und von der Grafik her irgendwie geschmeidiger, aber ich finde, das wird alles dadurch weggewischt, weil das Spiel einem das bietet, was man all die Jahre haben wollte. Also ich finde, das ist ein riesen Pluspunkt für dieses Spiel.
Also ich würde jetzt nicht sagen alles, aber ich muss schon zugeben, vieles, denn auch wenn ich, wie gesagt, nicht mit dem Duke aufgewachsen bin, so muss ich zugeben, fand ich seine 90er-Jahre-Sprüche alle sehr lustig. Und also immer wieder, wenn er einen neuen Kommentar rausgerückt hat, dann hat man echt was zum Lachen gehabt, vor allem, weil es immer zur Situation gepasst hat. Und das Geilste ist ja, wenn du das Spiel durchspielst, kannst du im Menü einen Punkt auswählen, wo du die ganzen Sprüche einzeln auswählen kannst. Ja. Und ich habe, also wirklich, was die Sprüche des Dukes angeht, da kann man sich nicht beschweren.
Nee, ja, und Sprüche, es gibt noch andere schöne, ja, finde ich auch, und es gibt noch andere schöne Extras, die man freischaltet, wenn man das Spiel durch hat, nämlich alle Screenshots und Trailer, die über die Jahre veröffentlicht wurden, der erste Trailer von 1998 und dann nochmal ein Trailer von 2001 und zwischendurch immer mal ein paar Screenshots, und das sieht wirklich so aus, als hätten die da ein Spiel nach dem anderen entwickelt quasi, wären nie zufrieden gewesen und hätten wieder von vorne angefangen, also ja.
Dann gewissermaßen haben sie es ja auch, dieses Engine-Hopping, was die jahrelang betrieben haben, war jetzt ja auch der Grund dafür, warum das Spiel immer wieder verzögert wurde, weil sie es immer wieder auf eine aktuelle Engine hieven wollten, und das sieht ja momentan, glaube ich, auch deswegen so, ich sag mal, höchstens mittelprächtig aus, weil das an sich mit der letzten Unreal Engine, also der von der Xbox One momentan läuft, ne? Also ja. Vom Prinzip her hat man ja versucht, diese uralte, muss man ja schon fast sagen, Engine dann eben so ein bisschen zeitgemäßer zu machen. Aber es ist halt die letzte Unreal Engine, nicht die aktuelle.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass das Spiel jetzt ja eigentlich kurzzeitig dann auch tot war und das Studio dann zugemacht hat, die Entwickler weg, und dann wurde es jetzt wieder genommen und man hat wahrscheinlich dann einfach nur, so sieht es zumindest aus und so wurde es auch manchmal auch gesagt, man hat eigentlich nur das genommen, was da ist, versucht dann Reihenfolge reinzubringen, das für sämtliche, sag ich mal, Plattformen irgendwie zu konvertieren und raus damit.
Ja, quasi, genau.
Ja, soll jetzt übrigens auch für wegkommen.
Es gibt ein Asset, was auf jeden Fall erst 2010 hinzugefügt wurde. Wisst ihr was?
Das Intro?
Nee, das meine ich nicht. Ein Objekt, was man irgendwo sehen kann. Steht auf einem Schreibtisch. Ich dachte mir, dass das keinem aufgefallen ist. In der Traumsequenz in dem Stripclub steht an einer Stelle ein Kreisel, der sich immer weiter dreht auf dem Tisch. Eine definitiv eindeutige Anspielung auf Inception.
Stimmt, war das genau.
Ein Film, der noch nicht raus war, als 3D Realms pleite gegangen ist. Nee, in einem anderen. Hinten, wo die Mikrowelle steht, glaube ich.
Ah, doch, ich weiß, ja. Stimmt, da war ja auch noch ein Raum.
Ja, aber das ist auch irgendwie das, was ich an dem Spiel am coolsten finde, so diese Liebe zum Detail, dass da so viel Zeug drin ist, der keinen Sinn macht. So Objekte, die man benutzen kann. Ich meine, man kann immer diese Ego-Cap-Rewards kriegen, also dass man die Lebensenergieleiste sich verlängert, wenn man irgendwelche Sachen macht, wie, keine Ahnung, Hanteln benutzen oder was auch immer. Aber es sind noch mehr. Also ich meine, man kann sogar den Finger in eine Steckdose stecken. Also selbst eine Steckdose hat ein kleines Benutzen-Symbol und dann steckt er den Finger rein und sagt, au. Und das macht überhaupt keinen Sinn für nix. Aber so ein Zeug halt ist in dem Spiel zuhauf drin. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten so dieses Retro-Feeling ausmacht. Weil so in der Form erlebt man das heute wirklich nicht mehr. Und
ja, da muss ich aber auch, da muss ich dann aber auch schon wieder ein bisschen gegenhalten, weil das hat sich alles irgendwie zum Großteil im ersten Drittel des Spiels gepackt. Und das letzte Drittel des Spiels ist dann, du fährst stundenlang durch die Wüste, bleibst kurz mal in einer Stadt stehen, in einer Geisterstadt, weil der Tank mal wieder leer gegangen ist, und wirklich viel Interaktion ist dann da wirklich nicht mehr geblieben. Und ich finde so die die meisten Interaktionsmöglichkeiten hatte man wirklich in den ersten 6, 7 Leveln oder so, wo man noch in Las Vegas unterwegs war oder dann eben in der Traumsequenz. Und das ist auf jeden Fall abgeflacht zum Ende hin.
Aber ich finde das schon gut verteilt. Also du hast am Anfang echt viel, du hast auch die zweite Mission, ist ja komplett ohne Action quasi, da mit der Talkshow und so weiter, da wird die Story so ein bisschen aufgebaut. Nachdem die erste Mission direkt einen dicken Endgegner bereithält, also ich fand den Aufbau vom Anfang so als alter Duke-Fan wird man da direkt super reingeleitet. Fängt halt an mit dem Duke am Klo, am Pinkeln direkt, also Anfangsmusik mit geiler Musik und so. Und dann blendet das über und der Duke, also man steht dann in Ego-Perspektive vor dem Pissoir und da steht R1 pinkeln und dann kann man pinkeln und er sagt halt, ja, scheiße, los jetzt.
This is taking forever. Time to stop pissing around and get this big guy back into action.
Und dann schießt man diesen riesigen Endgegner platt und dann erscheint der Duke Nukem Forever Logo und die Kamera zoomt so raus, dass man sieht, dass was gerade war auf einem Fernseher und man sieht dann halt, dass der Duke selber das Spiel gespielt hat und macht dann noch einen lustigen Kommentar zu.
Ja, woran merkt man, dass das Spiel, dass dieser Bereich aus 2009 stammen muss? Weil er sagt, die Alien-Invasion vor 12 Jahren.
Ja, stimmt.
Ja. Und nicht vor 14 Jahren, wie es ja mittlerweile doch der Fakt dann ist.
Ja, die Zwillinge, die ihm einen geblasen haben, während er gezockt hat, kommen dann nämlich ins Bild von unten und fragen ihn, wie es war und wie denn das Spiel war.
That was fun. Was it good for you, baby? What about the game, Duke? Was it any good?
Yeah, but after 12 fucking years, it should be.
Ja. Und dann schaltet er den Fernseher um und man sieht, aha, neue Alien-Invasion ist schon wieder in vollem Gange und dann geht's los durch den Duke Dome, wo alle Leute totale Fans sind und ihn alle kennen. Und
nur mal kurz zwischengefragt, habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt?
Auf Englisch.
Auf Englisch, ja, ich auch.
Ich hätte es gerne auf Englisch gespielt, aber man kann es auf der Xbox zumindest in den Menüs nicht umstellen. Und ich hatte keinen Bock, die Konsole irgendwie versuchen umzustellen. Das hat mich übrigens ziemlich geärgert.
Das heißt, du hast mit Bruce Willis gespielt,
ja? Mit Bruce Willis, ja. Ich meine, die Stimme an sich ist auch gut, nur damals gab es natürlich nur die englische Version. Und an sich hätte ich gern auch dann die alte Stimme wieder gehabt, nur irgendwie, ich hasse das immer da irgendwie dann die komplette Konsole irgendwie umstellen zu müssen für ein Spiel.
Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Was cool ist, der Typ hat scheinbar, also seine Stimme hört sich nicht älter an, als sie sich damals in Duke Nukem 3D angehört hat, finde ich.
Der klingt absolut original. Ja. Absolut hundertprozentig original. Und die Sprüche sind nach wie vor cool. Ich meine, nicht alle, aber viele. Und so zwischendurch muss ich echt lachen.
Ja. Ja.
Und vor allem auch so gerade mitten, wenn es dann mitten in der Action ist und der dann irgendwie sowas richtig Aggressives sagt, wie, keine Ahnung, ich werde dir jetzt den Kopf abreißen und in dein Gehirn scheißen oder so. Und wenn man dabei die ganze Zeit noch am Ballern ist und so, das kommt schon geil.
Ja, auch gerade in Verbindung mit den ganzen Anspielungen. Ich meine, schon am Anfang, wenn man sieht, wie einem die Rüstung angeboten wird, die ja sehr stark nach der Master Chief Rüstung aussieht und sein Kommentar nur dazu ist...
Power Armor is for pussies.
Ja, da würde ich mal fragen, Anton, ist das in der PS3-Version auch die Master Chief Rüstung? Oder?
Ja.
Cool.
Das ist genauso, ja. Es gibt ja drei Helme zu finden. Es gibt, am Anfang ist der von Master Chief, irgendwo liegt dann eine Leiche rum mit dem Helm von Isaac aus Dead Space. Da sagt er dann, that's one dead fucking Space Marine oder so.
Und stimmt, dann gibt's irgendwann.
Ja, und dann gibt es irgendwann noch einen dritten, da habe ich hier auf YouTube nachgeguckt, aber da noch nicht gesucht, weil es da eine Trophäe für gibt von Borderlands hier, Gearbox eigenes Spiel.
Die hab ich auch noch nicht.
Ne, die ist auch da irgendwo in dem Unterwasserlevel am Ende total versteckt. Also da kommt man
zufällig
kaum vorbei. Nee, ganz und gar nicht.
Ja, wobei, also ich habe ihn mir schwerer vorgestellt, als ich den Erfolg da gelesen habe. Und das war jetzt so von Wasserleveln, die man sonst kennt, doch noch ein recht erträglicher. Also auch von der Steuerung, die wird ja interessanterweise oft kritisiert, aber ich fand jetzt, Duke Nukem Forever hat sich nicht wesentlich anders gesteuert als andere Shooter auf der 360 oder auf der PS3.
Fand ich auch total okay.
Steuerung ist okay. Was ein bisschen nervig ist auf der Xbox, dass da immer mal wieder Ruckeln auftritt. Ich vermute mal, das könnte auf der PS3 nicht anders sein. Die Frage ist, wie es auf dem PC aussieht. Weiß das einer?
Also so richtige Slowdowns sind mir auf der PS3 nicht aufgefallen. das läuft jetzt nie, auch nicht gerade so weich wie Butter, wie jetzt ein Portal 2 oder so, aber das läuft ganz normal und konstant.
Das Geilste sind ja diese Texturnachladezeiten.
Ja, die sind hart.
Und
die Ladezeiten überhaupt geht ja gar nicht.
Ich lege das Spiel ein, ich denke so, boah, jetzt mal gucken, ob sich die 14 Jahre gelohnt haben, ob ich irgendwas verpasst habe. Ich drücke auf Start Game. Und was ist das Erste, was man da sieht? 10 Stunden Ladebildschirm.
Ja, man denkt schon, die Konsole hätte sich aufgehangen oder dergleichen. Das ist Wahnsinn, ey. Und selbst das Installieren des Spiels bringt nichts. Es dauert immer noch ewig.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich hatte gedacht beim ersten Mal, oh geil, gleich installierst du das, dann ist das weg. Ja, Pustekuchen.
Nee, das ist kein Unterschied. Das Schlimme ist ja, dass selbst der kürzeste Level genau von diesen immer gleich lang bleibenden Ladezeiten gequält wird. Und wenn dann mal, es gibt eigentlich nur wenige Abschnitte, die jetzt wirklich kurz sind, aber es gibt ein oder zwei Abschnitte, die so recht in der Mitte des Spiels, die dann auch nur so 5 Minuten gehen. Und wenn du da zweimal hintereinander dann quasi diese Ladezeiten durchgehen musst, die dann quasi länger als der Level gehen, dann ist das durchaus schon mal ärgerlich, ja.
Ja. Aber vielleicht ein bisschen zum Ablauf vom Spiel, weil ich finde auch die Story durchaus gelungen. Da ist ein bisschen Story da, die ist nicht sehr gehaltvoll, aber das hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Aber man hat so einen gewissen Faden, dass man da durch sehr unterschiedliche Levelabschnitte durchkommt.
Ja, wobei ich das wieder geil fand, das haben wir schon einige Male angesprochen und auch zum Beispiel im God of War Podcast, das Spiel ist eigentlich so eine gerade Linie und du weißt immer, dass der Ort, wo du als nächstes hingekommen bist, wirklich der Schlüsselpunkt war, wo du auch zuletzt aufgehört hast. Also die Story schließt sich quasi, also die fließt immer voran und es gibt nicht plötzlich Szenenwechsel wie jetzt in einem James-Bond-Film oder so, sondern du läufst immer geradeaus weiter und überall, wo du hinkommst, da bist du auch selbst hingekommen und das finde ich eigentlich ziemlich geil gemacht, so von der Storystruktur her.
Ja, finde ich auch. Also man ist am Anfang in seinem eigenen Hotel, irgendwie diesem großen Duke-Hotel und da gibt es so ein Museum, was auch irgendwie total witzig ist, wo dann noch Screenshots von den Original 2D-Spielen und so gerahmt an der Wand hängen und
das Geilste ist ja
Waffen aus 3D und so.
Das ja. Geilste ist ja, als dieses Kind auf dem Thron sitzt, ja. Ey, get out of my throne.
Ja, der Kind sagt, ey, ich will aber noch ein Foto. Ja. Wie war dann, setzt sich der Duke auf den Thron, fährt damit runter, so Batman-mäßig in sein Geheimlabor quasi, wo er dann eine Videokonferenz hat mit dem Präsidenten und in so einem Armee-Freak. Und der Präsident ist ein bisschen komisch, der sagt, nein, die Aliens, die wollen bestimmt nichts und so. Und Duke, mach jetzt keinen Scheiß und so. Aber dann kommen natürlich die Aliens direkt schon in sein Hotel und man fängt an, die umzuschießen und man erfährt irgendwie aus dem Fernsehen auch, dass die jetzt den Duke Burger irgendwie eingenommen haben und dann macht man sich erstmal durch die Stadt auf den Weg zum Duke Burger, wo man dann rumballert, wo viele von diesen Schrumpfgeschichten sind. Die sind ein bisschen geht so, ne? Wobei der auch diese Schrumpfmechanik direkt mit einem super coolen Spruch eingeleitet wird, finde ich. Das passiert noch in dem Hotel. Dass man in so einen Schrumpfpott reinläuft, kann man gar nicht anders. Da kommt man aus dem Aufzug raus und wird direkt geschrumpft.
What the fuck?
Und dann kommt direkt, steht so ein kleiner Junge da und guckt auf ihn runter.
Hey, are you like a toy or something? Come to life? Oh, you're pretty cool.
I'm not a toy, kid. I'm an action figure.
Ja. Super cool.
Ja, von den ganzen allerdings Sprüchen dann lebt diese,
das Spiel, ne? Ja. Und ich fand dann aber diese Fahrt da mit dem kleinen Spielzeugauto von dem Jungen durch das ganze Hotel war eine sehr lästige Passage, die nicht so viel Spaß gemacht hat, die eher mal frustig war, weil das ganze Physik und das Clipping und alles.
Ich meine, naja, die Idee und war gut, aber es hat sich ein bisschen zu lang gezogen. Das fand ich auch später, gibt es ja noch so eine Sequenz mit einem Monster Truck. Manche Stellen haben sich etwas zu lang gezogen. Es hätte ruhig ein klein bisschen kürzer sein können.
Geht so. Also beim zweiten Mal spielen kommt einem das alles viel kürzer vor, wenn man genau weiß, was einen erwartet und ach ja, jetzt kommt die ewige Monster Truck Passage, dann merkt man, ach guck mal, so schnell ist ja gar nicht. Und am Anfang habe ich mich da auch noch so, habe ich halt gedacht, gibt's hier noch irgendwas Verstecktes oder so rumgesucht und so, wenn man da zum zweiten Mal spielt und weiß, hier ist nichts los und man heizt da einfach mit viel Turbo durch, dann ist das ruckzuck. Aber Schrumpfen Gameplay kommt dann auch nochmal ganz viel im Duke-Burger, dadurch kam ich jetzt drauf. Da ist das schon irgendwie deutlich witziger, finde ich, wenn man dann auf den Regalen steht und auf den gegenüberliegenden Regalen auf der anderen Seite vom Raum kommen dann diese Schweinepolizisten und schießen und dann schießt man da hin und her und die Senfgläser explodieren und so. Das war schon cool.
Ja, ja, generell war diese Szenerie in dem Duke-Burger ziemlich cool gemacht. Da ist ja dieser eine Raum, wo der überflutet ist, also in Anführungszeichen überflutet. Und wo dann ein Kabel reinhängt oder sowas. Und als Duke muss man halt eben in geschrumpfter Form irgendwie durch diese Küche da rumturnen, natürlich nicht ins Wasser fallen. Und dann springt man da zum Beispiel auf die Burger rauf, die gerade auf einer heißen Grillplatte stehen und sind schon einige sehr coole Ideen dabei auf jeden Fall.
Ja, genauso wie diese Sprungeinlagen noch in Las Vegas, wo man da von einer Couch zur nächsten springt, wie mit so einem Trampolin. Ne? Das fand ich auch ganz witzig. Wo man diese Supersprünge machen kann, ja.
Ja, und das ist wirklich, finde ich, was echt das Spiel auszeichnet, dass diese verrückten Ideen, ich meine, gut, Maurice, du sagtest, das wird weniger, aber es wird nie irgendwie eintönig, dass ich das Gefühl habe, ich spiele jetzt immer dasselbe. Also es sind sogar fast zu wenig richtig krasse Shooter-Passagen drin, weil viel mehr so Abwechslungs-Gameplay geboten wird.
Ja, und ja, Zeug. Wobei einige Stellen da dann auch wieder nervig sind. Also direkt am Anfang gibt's ja diese eine Sequenz, wo man noch im Hotel ist und diese Duke-Figur da drehen muss, um auf die nächste Ebene zu kommen. Und die Idee an sich ist cool. Du hast dann den Aktionsknopf, mit dem du dann die Häuser dieses Schaubildes so einstürzen lassen kannst, damit sich da so eine Art Treppe bildet. Und ich habe ewig in Anführungszeichen, weil die Rätsel sind alle, also wer die Rätsel nicht knackt, das ist traurig. Ich habe nicht gemerkt, dass man den Arm von dem Duke heben kann und senken kann. Und da habe ich den Duke immer erstmal rumgedreht wie ein Irrer und habe einfach nicht kapiert, wie ich da hochkomme, bis ich aus Versehen mal den Control-Stick da hochgedingst habe. Und so eine Passagen beim ersten Mal, wenn man halt nicht ganz drauf geachtet hat, können schon ein bisschen nerven, aber vor allem, weil die Sprünge aus der Ego-Perspektive dann auch ein bisschen ungenau sind in einigen Sequenzen. Wie jetzt eben dieser Sequenz, wo man von dem Arm auf die nächste Ebene springen muss, aber ansonsten finde ich halt auch mal cool, dass man doch recht viel Abwechslung immer mit reingebracht hat.
Ja, ich finde auch, also beim ersten Mal spielen ist halt oft so, was will das doofe Spiel jetzt schon wieder von mir? Aber ich weiß nicht, ist für mich auch so ein Spiel, was irgendwie beim zweiten Mal spielen noch mehr Spaß macht, weil man diese ganzen komischen Fragezeichen im Kopf halt nicht mehr hat und dann auch die Shooter-Sequenzen besser genießen kann. Das war so, beim ersten Mal ist so, scheiße, jetzt kommen hier 1000 Gegner von allen Seiten und so. Und wenn man dann aber nochmal spielt und weiß, jetzt kommt die Stelle, wo die 1000 Gegner von allen Seiten kommen, dann geht man da vorbereitet ran und hat bis dahin auch seine Skills ein bisschen besser drauf und mäht die dann alle um und
was man dazu ja noch auch sagen muss, das Ego, also die Lebensenergie, die man ja nach und nach verbessert durch die ganzen Gegenstände, die nimmt man ja dann, die behält man ja dann auch. Das heißt, wenn ich dann die ersten Level nochmal auswähle, dann habe ich dann halt meine vergrößerte Lebensanzeige auch. Ja, das macht es natürlich übrigens auch etwas angenehmer.
Die übrigens regenerierend ist, was jetzt mal echt ein fataler Fehler ist irgendwie, finde ich. Weil, also, so wieder Regenerative Health kommt ja aus so Covershootern. Und Duke Nukem ist extrem extra kein Covershooter, aber hat dieses System trotzdem. Weswegen man dann, keine Ahnung, irgendwo abseits kurz stehen bleibt und darauf wartet, dass sich seine Lebensenergie wieder auflädt.
Das habe ich auch festgestellt, das ist komisch, doof. Ne? Also das erste Mal stellst du fest, der Duke, also der sammelt keine Medipacks mehr ein, der regeneriert sich selbst. Und irgendwann hast du dann wieder dieses moderne Gameplay einfach in dir drinne schon, weil du so viele andere Shooter mittlerweile gespielt hast, dass du automatisch, wenn du merkst, dass deine Lebensenergie sich dem Nullpunkt zuneigt, irgendwo einen Stein oder irgendwas suchst, wo du dich verstecken kannst, duckst dich dahinter für 3 Sekunden und dann mit voller Energie wieder raus zu stürmen. Da merkt man schon, da hat man einige Designentscheidungen vorgenommen, um das Spiel so ein bisschen moderner wirken zu lassen, was aber auch ich nicht immer ganz passend fand.
Das merkt man ja auch schon so ein bisschen von der Steuerung auch her und vor allen Dingen auch von der Entscheidung. Das hat so einen Moment tatsächlich dann auch gedauert. Man kann ja dann auch nur, wie es halt momentan schon fast üblich ist, halt auch nur 2 Waffen tragen. Man ist dann immer in diesem ständigen Wechsel, so welche Waffen nehme ich jetzt genau mit für welche Situationen. Was wäre dann, wenn ich jetzt an 3D zurückdenke? Gut,
hat ich meine, das war aber früher auch schon so, ne?
Bei dem auf der Tastatur hast du ja dann einfach alle Zahlen durchgehabt.
Ja. Also in Duke Nukem 3D war dieses Klassische, was ich auch schöner gefunden hätte, dass du am Anfang hast du nur zwei Waffen und dann kriegst du eine Shotgun und irgendwann kriegst du dann die Railgun und dann kriegst du jemand eine Bazooka und hast die halt alle.
Hm. Ja, das Problem ist dadurch nämlich, dass du irgendwann diese ganzen lustigen Waffen, die dann später im Spiel noch kommen, wie diese Freeze-Gun oder die Schrumpf-Gun, die benutzt du nicht wirklich oft, weil du weißt, dass die anderen Waffen im Endeffekt effektiver sind. Und
ich habe die viel benutzt.
In den zwei Abschnitten benutzt, in denen sie sehr von Vorteil waren, die Schrumpf-Gun in dem Abschnitt auf dem Dach.
Ja.
Und die Freeze-Gun, ja. Das eine Mal, wo man die da direkt bekommen hat und danach nie wieder. Und die meiste Zeit bin ich mit dieser, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Waffe heißt, wo die vorne drei Läufe hat.
Die Railgun.
Ja, die Railgun und entweder eine Shotgun, wenn ich eine Shotgun hatte, oder dem Raketenwerfer rumgelaufen.
Also ich habe beim ersten Mal durchspielen die goldene Standardpistole von am Anfang die ganze Zeit mitgenommen, weil es auch eine Trophäe gibt, wenn man die bis zum Ende des Spiels durchträgt.
Hast du die gemacht, die Trophäe?
Die habe ich gemacht, ja.
Ui.
Und das fand ich eigentlich ganz angenehm, weil das hat mir die Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt und war deswegen einfacher, ne? Wenn man sich nicht entscheiden muss, welche zwei Waffen man, sondern ich hatte die eine halt, die hatte ich immer und dann konnte ich halt immer noch irgendwas Dickes, was ich gerade zur Verfügung hatte, noch mitnehmen. Und jetzt, wo ich es dann aber zum zweiten Mal spiele und Freiwechsel, ja, ist auch toll. Kann ich zwei dicke Knarren mitnehmen auf einmal. Also, das hat mich gar nicht so gestört. Und das war ja auch in dem Kotaku-Review, was wir schon angesprochen haben, da stand dann halt auch noch drin, dass dieses System ja in anderen Spielen sehr intelligent benutzt wird und halt in passenden Passagen dann auch die passenden Waffen da liegen. Und bei Duke Nukem Forever ist das nicht so. Punkt.
Ja, das war auch
und
so Punkt.
Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt gar nicht. Also ich finde, die sind schon sehr passend verteilt. Also man hat diese eine Zoom-Knarre da, dieses halbe Sniper-Gewehr. Das liegt immer genau dann da an den Stellen, wo man die braucht. Dann hat man die Standardwaffen immer oft. Und eine Bazooka mal, wenn man sie braucht und so. Also wo ist denn da das Problem?
Ja, hier die geilste Waffe, die man natürlich direkt im ersten Kampf und im letzten Kampf benutzt. Irgendwas mit D.
Devastator meine ich doch, oder?
Die Devastator.
Mit diesen zielsuchenden blauen Raketen?
Nee, dieser doppelläufige Raketenwerfer.
Ach, das Ding.
Das Ding ist, also, ich fand's schade, dass man das nicht öfter benutzt hat. Das hat man, glaube ich, nur maximal viermal im Spiel wirklich benutzt und das ist einfach die geilste Waffe, wenn du 69 Raketen fasst das Ding.
Ja.
Und die dann immer bam, 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 bam auf diese Gegner ballerst.
Ja,
das war ein reines Vergnügen.
Nee, stimmt. Was aber ein bisschen, was ich tatsächlich ein bisschen vermisst habe, was ja zum Beispiel ein Bulletstorm eingebaut hat, war zum Beispiel das Treten von Gegnern.
Naja, man kann hauen, komm.
Ja gut, aber ich finde, das gehörte so ein bisschen schon zu dem 3D dazu, dass man treten konnte.
Oh, man konnte treten, das hatte ich total vergessen. Weil ich ein bisschen vermisst habe, war das Jetpack. Was ja eine große Rolle gespielt hat in dem 3D.
Das gibt's nicht mehr. Das stimmt. Aber dafür wären die Level, glaube ich, etwas zu klein gewesen, um da großartig rumzufliegen.
Ja, da hätte man halt passende Levelabschnitte designen müssen, ne?
Ja. Man hatte ja so wenig Zeit.
Generell muss man sagen, dass das Spiel eine sehr starke Reminiszenz an 3D ist, weil so wirklich neu sind weder die Schrumpfpassagen noch die Schrumpfgun.
Nee, ist nix wirklich neu, das stimmt.
Genau, und
aber nach 14 Jahren, who cares, ne?
Genau, und irgendwie ist das einfach, da hat man gesagt, gut, ich will jetzt einfach nur Duke Nukem spielen. Und man hat's eingelegt, man hat sich über die Ladezeiten geärgert, man hat Augenkrebs bekommen von dem Kantenflimmern, was da abging. Aber dann hat man eben John St. John irgendeinen blöden Spruch sagen hören und dann hat man gesagt, na gut, das Spiel ist jetzt nicht die Creme de la Creme, aber ich werde auf jeden Fall Spaß damit haben. Und das Geilste sind ja, auch wenn einige davon recht nervig waren, denn die dicken Endboss-Kämpfe und die haben dann auch meiner Meinung nach am meisten natürlich Spaß gemacht, weil man ansonsten nur gegen 3-4 Standardgegner immer wieder kämpft. Und bei den Bossgegnern konnte man dann so ein bisschen Taktik mit einbauen, was dann auch nochmal den Spaß gesteigert hat, finde ich.
Ja, Endgegner fand ich auch alle cool. Hatten auch alle so absolut retromäßig so einen kleinen Kniff, dass man bei dieser komischen Alien Queen zum Beispiel die Pipebombs hinter sie werfen muss über diese Schleuderpads, wie auch immer, dass sie dann ihre Deckung runterlässt und dann schnell wieder mit dem Raketenwerfer drauf und dann schnell wieder in Deckung und dann hat sie wieder einen kleinen Gegner hingeworfen und ja, nicht ganz einfach, also.
Nee, das stimmt. Und der einzige nervige Gegner, da stimmt ihr mir sicher alle zu, ist dieser Octo-King. Ja. Wo man auf dieser fahrenden Plattform steht, die sehr schmal ist.
Auf diesem Kran-Ding da, ne, wo dieser Typ unten drin das steuert, ja.
Und das Ärgerliche ist halt, dass der auch noch immer zwei, drei Standardgegner mit losschickt. Und auf diesem kleinen Ausweichgelände, was man da hat, da bin ich echt einige Male gestorben, bis ich irgendwann ich möchte es nicht Taktik nennen, bis ich irgendwann mal Glück hatte.
Ja, muss man schon auch eine Taktik haben, weil der spawnt ja immer diese kleinen Hirn-Aliens, die so fliegen und die schleudern auch Raketen zu dir zurück. Deswegen, wenn der dann diese kleinen Gegner wieder gespawnt hat und man schießt weiter mit dem Raketenwerfer drauf, wenn man dann zu sehr in die Nähe von einem von diesen kleinen Gegnern schießt, dann schleudern die halt die Raketen zu dir zurück. Deswegen musst du dann schnell wieder die Kleinen ausschalten mit einer normalen Knarre und dann wieder schnell auf ihn. Aber das war echt schwer. Also da habe ich dann auch, also geschafft habe ich es dann auch mit ein bisschen Glück und unter Einsatz von Bier und einem Holoduke, den ich Gott sei Dank noch hatte.
Ja, da muss ich zugeben, war es schon ein bisschen lachhaft, dass der letzte Endboss dann doch überraschend einfach war. Also ich habe ihn direkt mit dem ersten Versuch geknackt und
ja, der letzte war wirklich dann nicht so schwer, aber auch cool, also fand ich auch gut. Also wenn man so, boah, jetzt bin ich endlich am Ende und dann so ein total frustig schweres Ding wäre auch blöd gewesen.
Ja, also das Geile war, das war ja fast schon das offenste Level überhaupt, das weitläufigste. Man kämpft wieder gegen den Endboss aus 3D, also den man auch am Anfang des Spiels besiegt, diesen Alien King. Der hinten Düsen hat und auch diese Raketenwerferarme. Und der ist halt zurück und diesmal kämpft man nicht nur gegen ihn, sondern der schickt auch Gegnerwelle nach Gegnerwelle auf einen. Und,
die man braucht, weil man nur von denen Munition kriegt.
Genau, weil man am Anfang direkt nur eine Pistole hat. Und sobald man dann den Devastator bekommt, ging da ordentlich die Post ab, muss ich sagen.
Ja.
Und das ist einer der Höhepunkte, muss ich zugeben, für mich, der letzte Endbosskampf, weil man hatte, muss ich zugeben, also ich hatte zumindest nach den 10 Stunden Spielzeit, die ich ungefähr gebraucht habe, auch das Gefühl so, jetzt darf es aber langsam mal doch zu Ende sein. Ich habe mir dann immer in der Komplettlösung auf 4Players mal angeschaut, wie viele Kapitel ich denn noch habe vor mir ab und dann waren es nur noch 3, da habe ich gesagt, gut, die ziehst du jetzt in einem Rutsch durch und dann war es das auch. Und da war der Endbosskampf doch auf jeden Fall eine befriedigende Erfahrung.
Vor allen Dingen kommt dann noch ein schöner Finisher, dann gibt's noch eine schöne Endsequenz, wo du dann denkst, ja, geil, dann.
Ja. Das Geilste ist ja das Video nach den Credits.
Ja. Ich weiß gar nicht, President. Ob wir das schon sagen sollen. Sollen wir das überhaupt sagen?
Du meinst die Pressekonferenz ganz am Ende? Ah, nee, lassen wir die mal offen. Ist ja auch nicht viel, aber ist cool.
Nee, aber es ist einfach geil. Die Idee.
Ja, das ist das nächste Duke Nukem denn. Was wir 2025 spielen werden.
Ja, hoffentlich nicht.
Simulator oder
was? Ja, ich glaube, die werden jetzt schon schneller produzieren. Ne? Der nächste Teil ist ja zumindest schon angekündigt, ne?
Ehrlich?
Ja.
Ich hab gar nicht mitbekommen. Oh Mann, da hätten sie besser mit warten sollen. Nix gelernt, ey.
Ja, die haben das jetzt erstmal so als finanzielle Spritze genutzt und jetzt machen sie ein richtiges Duke.
Ne, ich weiß nicht, ob man das als finanzielle Spritze nennen kann, nach 14 Jahren. Ich weiß nicht, wie viel das Spiel gekostet hat.
Nee, will ich auch nicht wissen, aber irgendwas müssen die ja da noch irgendwie an Geld rausholen, wenn die schon so lange da gearbeitet haben und noch gar nichts verdient haben.
Ja, ich glaube, ich denke schon, dass die das für ein Apfel und ein Ei irgendwie abgekauft haben, ne? Den Codemüll, quasi.
Ja, ich muss... Anton, du hattest direkt am Anfang angesprochen, dass man sich ja diese Goodies freischalten kann, unter anderem die Trailer. Und ich habe mir heute nochmal den 2001-Trailer angesehen.
Der beste.
Und ich find's schade, dass einige Szenen davon nicht mehr übernommen wurden, während andere, die da noch drin war, wo ich auch sagen müsste, gut, die hätten sie dann im Gegensatz sich sparen können.
Das wollte ich am Anfang auch noch gesagt haben. Also ich finde, da sind... überraschend überhaupt keine Szenen, die man wirklich wiedererkennt aus den alten Trailern. Das war auch so, weswegen ich meinte, da hat man echt so das Gefühl, die haben echt hingeschmissen und wieder ganz neu angefangen. Und zumindest Vor einigen Jahren hatten die das ja auch angekündigt, dass die jetzt die Singleplayer-Kampagne nochmal komplett neu durchdesignt haben und da jetzt nochmal richtig so jetzt fangen wir noch einmal an und jetzt designen wir das richtig durch in 3 Jahren, wie sich das gehört und dann kommt's raus so. Und ja.
Ja, wissen wir ja, was draus geworden ist.
Ja, das ist auch so eigentlich ja, schon fast ein bisschen schade, wenn man so das ganze Material durchgeht, was man sich freigeschaltet hat, die ganzen Bilder und Trailer, wenn man da teilweise sieht, da sind einige nette neue Ideen drin, auch gerade was Gegnerdesign angeht, wenn man sich die ganzen Artworks und Bilder mal anguckt, da sind durchaus neue Ideen drin, aber die wurden dann im Endeffekt jetzt nicht genutzt.
Ja, das ist auch so was, also das hatte ich ja vorhin schon bei den Endgegnern gesagt, ich finde es schade, dass man keine wirklich neuen Gegner eingeführt hat, ja, sondern dass man nur diese also bekannten Gegner aus Duke Nukem 3D bekämpft hat. Die Schweinepolizisten, diese fliegenden Typen mit dem Jetpack, dann
die fliegenden Gehirne, diese
genau, diese fliegenden Gehirne, ja. Octopus-Dinger.
Die Schweine gibt's dann nochmal in angepisst, ohne Waffe, die auf dich zugestürmt kommen.
Ja. Und wirklich viel Gegnervariation ist da leider nicht drin.
Das hat mich nicht gestört. Von vorne bis hinten hat mich das nicht einmal gestört.
Ich wollte schon gerade sagen, das stört Millionen Fans der Zelda-Serie nicht, dass es da immer wieder den gleichen Aufguss gibt.
Insofern nee, das nicht, aber es ist halt schade, weil ich meine, Ideen waren halt da. Ideen waren halt da und es ist schade, dass sie halt nicht genutzt wurden. Ich meine, aber vielleicht in dem nächsten Teil wird bestimmt ja, noch einer kommen.
Anton hat jetzt schon mehrmals die Trophäen bzw. Erfolge angesprochen und ich muss auch sagen, da bin ich doch ein bisschen hinter. Also ich bin ja derzeit dabei, diese verdammte Millionengrenze beim Flipper zu knacken.
Oh, das da habe ich auch einige Male versucht. Aber du hast dieses verfluchte Air Duke da mit diesem 7-0-Sieg, den du da schaffen musst, ne?
Da habe ich aber auch wirklich eine Stunde dran gesessen. Also in der Bar gibt's irgendwie die meisten Erfolge. Ich habe noch nicht alle Biere gefunden. Irgendwie habe ich eins verpasst, leider. Und
hatte ich auch nicht, ja.
Und da kann man echt eine Menge, also das Geile ist ja, dass man wirklich alle Erfolge, obwohl es einen Online-Multiplayer gibt, den ich nicht angefasst habe, weil ich kein Internet habe zu Hause, der aber auch nicht besonders sein soll, man kann alle Erfolge in der Singleplayer-Kampagne bekommen und die meisten halt gefühlt in der Bar und diese verdammte Flipper-Challenge, ja. Ich will diese verdammte Million knacken, ja.
Ja, da musst du mal YouTube suchen, also ich habe auch dann nochmal neu angefangen und dann auch mit Hilfe für die letzten Erfolge und so. Beim Flipper gibt es einen blöden Trick, dass man, da ist links oben ist noch so ein Flipper, ne? Also unten die beiden und links oben noch einer.
Ja.
Da kann man den Ball so festhalten und den kann man komplett da oben in der Ecke halten, wenn man den langsam hochtippt und wenn man da nochmal dieses Tischwackeln benutzt, dann kriegt er noch so einen Impuls wieder zurück nach links und da kannst du diese eine kleine blöde Stelle, musst du einfach immer wieder diese drei Klappen da holen, bis du bei 1 Million bist. Das macht keinen Spaß, aber es funktioniert. Und ja, einfach mal, da müsst ihr mal YouTube gucken. Und für die ganzen Biere im Stripclub, da hatte ich auch nicht alle gefunden. Vor den Pokermaschinen steht einer auf einem Hocker, total im Dunkeln. Den sieht man überhaupt nicht, da bin ich 1000 Mal dran vorbeigelaufen.
Das hat eine Weile gedauert, bis ich dann in den geheimen Raum gekommen bin, aber ist eigentlich ganz einfach rauszukriegen, wie es geht.
Ja, über die Kamera sehen. Ja. Übrigens, der Stripclub überhaupt, das war doch mal eine super geile Szene. Zur Mitte des Spiels nochmal total relaxed, ohne Stress. Also ist nach einem fetten Endgegner, die Queen Bitch da, die ich schon angesprochen habe. Und die haut Duke nämlich aus den Socken und der zeigt noch einen Stinkefinger in ihre Richtung, bevor er quasi das Bewusstsein verliert. Und plötzlich steht er am Eingang von der Stripbar. I must be dreaming. Kick ass. Unbekleidete Frau kommt auf ihn zu und sagt:
Hey there, boss man. How about we play a game? I'll be the boss and you can take orders. What do you say? There'll be a lap dance and cake.
Okay, baby. I can dig that roleplay shit. You tell me what to do.
Okay, then. Well, first, I'm kind of hungry, so
und kann da Scheiße machen. Da sind insgesamt 14 von diesen versteckten Spielereien drin. Mikrowelle und so und Bier trinken und Kommentar zur Stripperin ablassen und so weiter. Und dann gibt's den Spielraum, wo man Air-Hockey spielen kann und Flipper und Poker und Alien-Abortion und
ja, das ist schon ja, geil.
Und das halt so in der Mitte vom Spiel war echt lustig. Und dann zum Schluss, wenn man ihr die alle Sachen gebracht hat, dann sagt sie, komm hier, setz dich mal hin, macht sich für den nächsten Blowjob bereit und dann wacht man auf und irgendjemand schreit schon mitten aus der Kampfsituation, ah du, Gott sei Dank, du bist wieder wach und dann geht das Spiel eigentlich weiter. Finde ich super cool. Ja, und beim Air-Hockey übrigens einfach nur darauf zu konzentrieren, nicht zu verlieren. Ich habe am Anfang auch immer versucht, Punkte zu rocken und dann ständig einen eingesackt und dann hast du das wieder nicht geschafft. Aber wenn man sich einfach hundertprozentig nur darauf konzentriert, dass bei dir das Ding nicht reingeht, dann macht der Gegner genug dumme Fehler und dann schafft man das auch.
Ja, das war auch meine Taktik. Die hat auf jeden Fall geholfen.
Welche Version habt ihr euch von dem Spiel geholt? Habt ihr euch die normale geholt oder die Balls of Steel Edition?
Ich habe die normale Version von Ronny ausgeliehen.
Ja, ich habe auch erstmal nur die normale genommen.
Ich habe die Balls of Steel Edition geholt. Muss aber sagen, insgesamt betrachtet bin ich nicht so ganz glücklich damit. Die einzelnen Dinge, die dabei waren, fand ich ganz nett. Wobei ich mir sage, doch etwas mehr davon noch erhofft zu haben. Also gerade im Anbetracht des Preises hätte auch die Verarbeitung oder Qualität von einigen Dingen ein bisschen besser sein können.
Wie ist denn die Büste? Ist die schwer oder?
Nee, ist leicht. Das ist total leicht gewesen. Fand ich jetzt. Also gerade im Anbetracht von anderen Goodies, die ich halt herkenne, wo dann durchaus doch schwerere Materialien verwendet werden, war das schon etwas zu leicht. Und das Kartenspiel, was dabei ist, finde ich eine nette Idee, aber das hat so ein Mini-Format. Das hat nicht das normale Kartenformat, sondern die sind halt ein gutes Stück kleiner.
Das ist der große Witz, finde ich. Ich habe mir auch die Balls of Steel Edition geholt und irgendwo, jeder kennt Kartenspiele und im Internet, wenn man dann bestellt, sieht man ja immer nur die Fotos und ich habe eigentlich alles von der Größe her auf ein Kartenspiel bezogen. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, dass dieses Kartenspiel eine Blatthöhe von vielleicht 3,5 Zentimeter nur hat. Und insofern ist alles andere, also die Büste, die Würfel, die Chips, das ist halt alles irgendwo kleiner und ich finde auch, die Verarbeitung ist unter aller Sau. Die Würfel...
Haben sie denn vielleicht eine Shrink-Ray-Gun dabei gepackt, also nicht selber kurz reinschrumpfen.
Mein Paket da einmal durchgerutscht, aber auch die Würfel, die sehen aus, als ob die mit Fingern geformt worden sind. Also ich habe noch nie so schiefe Würfel gesehen. Waren deine gerade?
Das stimmt. Und vor allen Dingen, warte mal, ich habe die hier auch irgendwo gerade.
Da sind extra Punkte drauf. Auf mancher Seite habe ich dann 7 oder so. Da weiß ich nicht, ist das Absicht oder?
Oder so, das ist bei mir nicht, aber die Punkte, die drauf gemalt sind, sind qualitativ eher unter aller Sau. Also das löst sich teilweise ab und dabei habe ich die noch nicht mal großartig benutzt.
Ja, also ich hatte mir insbesondere von dem Kartenspiel mehr erhofft, weil ich gerne Poker und ich dachte, hey, cool, selbst wenn das alles Mist ist, kannst du zumindest die Karten zum Pokern benutzen, aber ja,
Das ist die Büste cool dann im Endeffekt.
Wie groß die ist?
Ja.
Ich schätze jetzt mal so, ich habe die jetzt gerade nicht vor mir, aber so 11, sagen wir vielleicht so 12, 13 Zentimeter oder so kann das.
Okay, also ja, ich habe jetzt natürlich nach den Bildern auch eher mich da anders orientiert und hätte schon jetzt mit 20 bis 25 Zentimetern gerechnet.
Nee, deutlich kleiner.
Ja, ich hatte halt auch gedacht, das wäre eher sowas wie der Kopf vom Master Chief in der Legendary Edition, aber Pustekuchen. Ich meine, und wenn man selber schon mal Figuren bemalt hat, so von Games Workshop oder so, die ist halt auch noch kacke bemalt. Das kommt auch noch oben drauf.
Ja. Man muss halt einfach sagen, gerade im Anbetracht des Preises, was man qualitativ bekommt, ist wirklich unter aller Sau. Also das hätte man
Die mussten den Preis halt wieder rein, also die Entwicklungskosten wieder reinbekommen.
Ja, toll.
Das ganze Zeug, weißt du, haben sie wahrscheinlich die 3D Rams Leute irgendwie in einer Dunkelkammer zusammenbasteln müssen, um das ganze Geld Take-Two wieder zurückzahlen zu können. Und da haben sie dann die Würfel irgendwie selbst formen müssen und die Duke-Statuen selbst so malen müssen. Und weil das alles Spieleentwickler sind, die keine Ahnung irgendwie von realer Ästhetik haben, ist das denn dazu gekommen? Nee, also ich hatte ja eigentlich auch vor, mir die zu besorgen, aber die war mir A zu teuer und B, wo ich jetzt das Ganze höre, geht da auch der gewisse Reiz doch irgendwie verloren.
Nee, es lohnt sich nicht. Du kannst dir im Nachhinein sagen, wenn du es getan hast, hoffentlich nutzen die das Geld und machen demnächst ein richtig geiles Spiel, damit es sich zumindest irgendwie rentiert. Aber nee, keine Ahnung, es lohnt sich eigentlich nicht.
Ja. Okay, also liebe Zuhörer, lasst die Finger weg von der Balls of Steel Edition, auch wenn die so einen geilen Namen hat. Aber kauft das Spiel in der normalen Version. Lohnt sich fett, finde ich, wenn ihr irgendwie Interesse an Ego-Shootern und nichts gegen gewissen Retro-Charme habt und auch nicht jetzt unbedingt die absolut spektakulärste fette Grafik sehen müsst.
Also wer den Duke kennt und nochmal erleben will, der sollte zuschlagen. Also doch, kann man durchaus
sagen. Ja, auch
sagen.
Wenn man den nicht kennt. Ich meine, der ist ja so ein eindimensionaler Charakter, den hat man ziemlich schnell begriffen.
Ja gut, es mag ja vielleicht irgendeinen auf der Welt geben, der das halt nicht mag, der wird damit dann halt nicht warm werden.
Ja, da wird wahrscheinlich mehrere geben, die da nicht mit warm werden. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Frauen empfehlen, das Spiel. Das ist schon irgendwie sexistisch bis zum geht nicht mehr, ne? Aber
ja, hier, das geil.
Das ist halt der Duke.
Was ich vorhin vergessen hatte. Der Hauptplot, weshalb der Duke wirklich sauer auf die Aliens diesmal ist, ist ja, dass die Aliens Rache an Duke Nukem nehmen, indem sie die Frauen entführen.
Ja, die zwei Zwillinge am Anfang.
Und Duke Nukems Kommentar dann direkt.
Not my babes, not in my town. You alien motherfuckers are gonna pay for this.
Das kam wieder so geil, ja.
Ja, ja. Er beschwert sich ja auch die ganze Zeit, dass sie immer nur die hübschen Frauen entführen und es ist aber geil.
Ja, also seine Motivation ist echt, also ja, wie Anton schon sagte, das ist ein sehr sexistisches Spiel. Und ich fand einigen Humor, vor allem in diesem Alien-Körper-Dingens, dann auch schon sehr, nicht mehr lustig.
Meinst du hier auch diese Gefangenen-Babes da, die man dann umhaut oder auch nicht?
Ja.
Die da rumheulen?
Ja, da wird's krass, finde ich, mit dem Humor.
Finde ich auch. Also die fand ich damals nicht so schlimm. Also in Nukem 3D gab's die auch. Die waren dann ab und zu mal, aber das hatte dann auch echt so ein Grusel-Feeling, wenn man da irgendwo in der Kanalisation war oder so. Da waren teilweise so Frauen, die waren ja alle so 2D noch und so, ne, die da damals rumstanden. Ja. Und die waren so komplett eingematscht mit so wie in Alien halt, im Original Alien kennt man das ja auch. Und wenn man dann die Benutzen-Taste auf die gedrückt hat, dann kam nur so ein leises Kill me, kill me. Und man dachte, oh scheiße, die arme Perle, so, weißt du. Und hat die dann umgehauen in dieser scheiß damals 1996 Grafik, da weiß ich nicht, ist mir das als Kind noch nicht so nahe gegangen, während jetzt wirken die halt noch sehr viel lebendiger und fitter, sind mit dem Oberkörper komplett frei, damit man auch die schönen Ohren gut sehen kann und heulen halt wirklich, sind total am Wimmern und so.
Ja, und einige platzen dann auch und geben diese Alien-Viecher da frei und da habe ich mich auch schon gefragt, musste man jetzt ausgerechnet das wirklich in diese ja halbwegs anschauliche Grafik portieren, dass das dann auch noch irgendwie so einen wesentlich härteren Effekt hat, als man sich vermutlich gewünscht hat oder erhofft hat.
Vor allem in einem Horror-Setting oder so hätte es ein bisschen mehr gepasst, aber wenn dann noch die Sprüche dann vom Duke dann dazukommen, die durchaus in den Situationen dann auch dann noch dazukommen.
Aber zum Teil fand ich die auch okay, wenn er dann sagt, sorry babe, it's better this way.
Okay, das ja, aber
so, das war so einer, der war okay, wenn er dann bei der nächsten sagt, damn, why do they always take the hot ones? Dann ist schon wieder ein bisschen
wo die Zwillinge Kreuz dann trifft.
Hässlich gewesen, dann hätte ich so, ja.
Wo die Zwillinge dann trifft. Dann sagen sie, Duke, help us. Und der Duke sagt dann nur so ganz trocken, oh, it seems like you've been getting fucked.
Ja, und vor allen Dingen, du kannst doch nichts machen, um die zu retten und so, und die sterben dann da und du lässt da noch so einen Spruch ab. Und da dachte ich mir so, hätte jetzt in dem Moment tatsächlich nicht sein müssen.
Ja. Ja, da geht das Spiel echt ein bisschen weit. Auch ein bisschen weit mit der Scheiße aus dem Klo.
Boah.
Ich habe damals aufgehört, South Park zu gucken, weil mir Mr. Hanky, der Weihnachtscode, so am, so, ne?
Ja, ja.
Und in Duke Nukem, eins der ersten Sachen, die man so beim Rumstöbern entdeckt, ist ein Stück Scheiße im Klo, was man aufheben kann.
Und dafür gibt's auch noch ein Achievement.
Ja?
Ja.
Ach ja, stimmt.
Ja, gibt's tatsächlich.
Das aber da gibt's dann auch netterweise den passenden Spruch zu. Also da musste ich dann direkt lachen. Da war das erste Mal, dass ich gelacht habe in dem Spiel, als ich die Scheiße geworfen habe und er sagte, why am I doing this? Und ich gedacht habe,
gute
Frage, weil dein Spieler gerade ein bisschen daneben ist.
Nee, ich hatte die Scheiße erst ein bisschen später gefunden, weil ich die in dem Dings übersehen habe, im Duke Burger.
Ja.
Und da lässt er dann einen anderen Spruch von sich, irgendwas mit Shit.
Ja, da gibt's also auch wieder verschiedene. Da gibt's auch, man, this is disgusting, no, no! Das ist auch witzig, wenn man dann das Gefühl hat, als Spieler so die Spielfigur zu quälen quasi.
Ja, man ist
Sachen machen lässt gegen ihren Willen so.
Ja, das ist irgendwie das grausig Coole an dem Spiel. Man ist halt in Duke Nukems Kopf und man ist halt Duke Nukem. Und das ist echt der größte Pluspunkt, den ich echt, also ich als Nicht-Kenner der Serie sozusagen, trotzdem dem Spiel hoch anrechnen muss, dass der Duke, obwohl er der benebelste und bescheuertste Typ aller Zeiten ist, trotzdem so einen gewissen Charme versprüht, dass du ihn einfach nur cool finden musst, ja?
Ja, ich finde den auch irgendwie gelungen. Der ist auch nicht so, das ist jetzt auch nicht so ein reiner Witzcharakter, der keine Ahnung, der irgendwie immer rumspringt und je nach Situation dann völlig anders drauf ist, Hauptsache der hat einen coolen Spruch gemacht oder so, sondern das ist schon immer die gleiche eindimensionale Linie, in der er denkt und handelt, so, das ist...
In der er handelt, ja,
passt
nicht
schon.
Denkt.
Das stimmt schon.
Richtig.
Vor allem muss man ja auch bedenken, ich meine, es wird ja dann halt oft dann natürlich klar das Vorbild Duke Nukem 3D gesagt, aber es gab ja zwischen Duke Nukem 3D und Duke Nukem Forever auch noch einige andere Geschichten. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß den Titel nicht mehr, aber auf dem Nintendo 64 gab es sogar auch einen Duke, irgendwie so einen Third-Person-Duke, hatte aber bei weitem nicht den Witz und den Charme. Es hatte
es
zwar
gab
die Gegner,
auch Duke
die Waffen,
Nukem 3D für...
Ich wollte sagen, alles unwürdige Spin-Offs.
Ja, aber es war eigentlich immer irgendwo da, aber man hat doch immer wieder gesagt, nee, ich will nochmal 3D. Und jetzt kriegt man's, es ist technisch nicht ganz sauber, aber die Sprüche, die Atmosphäre sind einfach da.
Ja. Es gab auch nochmal so ein 2D Jump'n'Run in so 2,5D Grafik.
Ich meine, das
Manhattan Wars oder so.
Genau. Manhattan Project hieß das.
Manhattan Project,
Das kann man mittlerweile auch auf dem Xbox Live Marktplatz runterladen und vermutlich dann auch
cool,
auf PSN.
Mann, das würde ich auf dem PSN sofort runterladen.
Und hier, ich finde es auch cool, der Duke Nukem, also der Duke lebt eben davon, dass er halt auch irgendwie so Filmzitate einfach quotet. Und hier, direkt im Casino am Anfang trifft man dann auf diese Schweinepolizisten irgendwann. Und ich stehe dann da mit der Shotgun. Und einige Gegner, wenn man ihnen genug Schaden zugefügt hat, aber nicht die vitalen Stellen, sage ich mal, getroffen hat, dann kann man sie exekutieren. Und ich stehe dann da, das war übrigens auch einer der ersten Erfolge, die ich geschafft habe, die 10 Exekutierungen durchzuführen. Und ich stehe dann da und dann sagt der Duke eben in dieser rauen Stimme, did I told you that I would kill you the last? I lied. Bam!
Ja, das war so ein Arnie-Spruch.
Genau, geil. Genau.
Den Spruch hatte ich allerdings auch einmal beim letzten Gegner aus der Szene, da kam dann natürlich nicht so passend.
Da sind viele Dinge drin, auch von Team America, der fängt an einer Stelle, wo es darum geht, Amerika zu retten, und der fängt dann auf einmal an, America, fuck yeah, und fängt dann an, so einen Anfang halt zu singen.
Ja, den Spruch, den ich in den auswählbaren Sprüchen gar nicht gefunden habe, war Piece of Cake. Den habe ich so ein ganz bisschen vermisst.
Da sind auch nicht alle Sprüche drin, meine ich. Also man,
nee, sind auch nicht.
Das ist irgendwie nur so eine kleine Auswahl.
So einer, der mich auch, weil der einfach so stumpf ist, auch mehrmals zum Lachen gebracht hat, ist da auch nicht drin. Das war nämlich, quit bleeding, you pussy.
Der Typ hat so blöde Sprüche drauf, ja. Oh Mann, oh Mann.
Ach ja, ich glaube, wir können das abrunden, oder? Ich finde, wir haben dem Spiel jetzt hier mal ein bisschen positive Publicity gebracht im Web, ne?
Ich denke schon.
Hat das Spiel auch verdient?
Ja.
Hail to the King.
Und ich arbeite noch ein bisschen an meiner Platin-Trophäe, obwohl ich nicht weiß, ob ich dann auf den Insane-Schwierigkeitsmodus wirklich noch Bock habe, aber schauen wir mal.
Wie ist das eigentlich? Habe ich gar nicht auseinandergesetzt. Man spielt ja auch im auch noch Sheets frei, aber wenn man die aktiviert, kriegt man wahrscheinlich die Achievements nicht, ne?
Nee, ich habe dann gelesen, dass man die nicht bekommt.
Das wäre ja auch ein bisschen doof, ne?
Es wäre dann zu einfach, aber es war mir deswegen irgendwie schon fast klar.
Ich glaube, das hat bisher nur bei King Kong funktioniert. Bei allen anderen Spielen nachher nicht mehr.
Okay.
Ist aber auch ja irgendwie verständlich.
War ja, aber ich habe hier mal so Wiki-Quote aufgerufen, um mir mal so ein paar Quotes aus dem Spiel anzuschauen. Und ja, America Fuck Yeah ist drin, One Dead Space Marine, als er den Dead Space Helm da findet. Ja, Squeal, Piggy, Squeal, den hört man öfter im Spiel.
Ja. Oder, Pork Shop Sandwich. Ja, super.
Ja. Oh Mann, oh Mann. Also, hier oder Duke Wins, Fatality.
Stimmt.
Den habe ich nie gehört.
Ja, ich habe den einmal gehört, das weiß ich.
Ich auch,
und, ja, also.
Aber das ist auch, muss man auch sagen, ne? Dass man selbst nach 10 Stunden Spielzeit oder so immer noch so einen Spruch mal zum ersten Mal hört. Also,
ja, ich lese jetzt auch gerade.
Die sind echt voll.
Duke One, Gears None, also eine Anspielung an Gears of War. Oh Mann, oh Mann, ey.
Das, ja, das ist, wo man hier, diese Maschine rumkrabbelt, ja.
Die geile Half-Life, der geile Half-Life-Spruch, a Crowbar would come in handy right about now.
Jo, und später gibt's auch nochmal, damn, I hate Valve Puzzles. Ja. Erstmal so eine Puzzle-Szene mit so Valves halt. Was heißt Valve?
Rohre, oder? Nee.
Nee, Ventil.
Ventile, genau. Oh Mann, oh ey. Ah, herrlich, herrlich. Also, ich muss echt sagen, der Duke reißt alles raus. Man übersieht zumindest beim ersten Mal durchspielen alle Negativpunkte und quält sich dann auch gerne mal durch die Ladezeiten. Und zumindest einmal sollte man dieses Machwerk, was 14 Jahre lang in Entwicklung war, zumindest mal angespielt haben, finde ich.
Doch, auf jeden Fall. Lasst euch nicht zu sehr beeinflussen von den ganzen negativen Kritiken. Denkt einfach daran, klar, nach heutigen Maßstäben hat es technisch seine ganzen Macken, aber macht einfach Spaß. Das darf man nicht vergessen.
Ja, ich finde mich hat das wirklich überrascht, dass nicht zumindest einige Reviewer so dann auch so ein bisschen auf diese Nostalgie-Schiene aufgesprungen sind oder so. Also hier auf IGN gab es 5,5 von 10 Punkten. Fand ich extrem hart.
Ja, da merkst du auch wieder, dass so ein Wertungssystem nicht wirklich ideal ist. Ich meine, es gibt einige Zeitschriften, wie G hat es auch immer gemacht, die haben halt kein Wertungssystem gemacht. Die haben einfach gesagt, das und das ist das Spiel, das hat uns gefallen, das hat uns nicht gefallen. Und dann musst du für dich entscheiden, kann ich damit leben. Dieses Wertungssystem macht gerne dann auch mal, ja, bei so einem Spiel dann halt eben das Problem, dass du dann bei manchen Dingen einfach extrem abwerten musst. Und dann ist es dann halt im Vergleich zu anderen schlechter.
Ja, ich sag mal, weise letzte Worte, oder?
Ja, genau. Dann, ich verabschiede mich. Schön, hier mal wieder da zu sein und diesmal bei dem Spiel, das mir am Herzen lag, die Regie übernommen zu haben. Ich verabschiede mich, ihr hört mich wieder. Ich bin Anton, haut rein.
Ja, ich wollte viel kritischer sein, aber letzten Endes bin ich doch mit dem Flow mitgegangen und ich bereue es keine Sekunde. Duke Nukem Forever spielt es an. Ich bin Maurice, bis zum nächsten Mal.
Ich hatte eine Menge Spaß mit dem Podcast, mit euch zu reden und hoffe, ihr habt es beim Hören auch. Und ciao, sagt euer Andreas.
Und ich verabschiede mich auch. Ciao, euer Thomas. Hail to the King.